Wenn wir singen, dann klingt das so schön, aber das ist nicht das Wichtigste beim Singen. Sondern wichtigsten ist, dass es Gott zur Ehre dient, dass Gottes Lob verkündigt wird. Ich möchte Sie grüßen heute am Sonntag, Kantate zu unserem Gottesdienst. Und ich möchte Sie mit dem Wort grüßen, du Herr, lässt mich fröhlich singen von deinen Werken. Und ich rühme die Taten deiner Hände. Wir wollen unseren Gottesdienst in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus beginnen und das Lied singen, wie groß ist des allmächtigen Güte. Wir wollen das als Lobpreis singen und singen dort die Verse 1, 2 und 4 und 5 vom Lied 485. Lieber Herr, unser Lob ist oft so brüchig und so irdisch, mit all den Mängeln behaftet. Und da machen wir uns jetzt bewusst, dass vor deinem ewigen Thron die Heerscharen dir ihr vollkommenes Lob singen. Und wir wissen, dass du uns rufst, auch in diese Schar, dass wir einmal da dabei sein sollen Und wir wollen nur in Vorfreude heute dir schon danken für die Güte und Liebe, die du uns schenkst, für diesen herrlichen Frühlingstag, an dem wir deine Macht spüren, für die Kraft, mit der du uns bis zum heutigen Tag erhalten hast und durchgetragen hast. Und es ist uns jetzt so wichtig, dass wir doch heute mehr von deiner Güte und Liebe entdecken. Rede zu jedem von uns, gib uns Verständnis und Aufmerken, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns ganz persönlich bekümmert und beschwert. Wir beten in der Stille. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Amen. Lese aus Psalm 34, dem schönen Danklied des David, als er wunderbar befreit wurde aus einer Haft bei den Philistern. Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Es gefällt mir immer so bei den biblischen Lobliedern, das sind keine abstrakten Lehren, sondern das sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben in der Not, wo sie selbst es bezeugen und sagen, so habe ich es entdeckt und so ist es wahr und so könnt ihr es erleben. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus.
Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut.
Nun wollen wir miteinander singen, jauchzt alle Lande Gott zu Ehren. 181, die Verse 1 und dann 3 bis 5.
Jauchzt alle Lande Gott zu Ehren.
Das Lied heißt, jauchzt alle Lande Gott zu Ehren, ob sie noch wissen, was jauchzen ist. Wie der Bub, der in der Kinderkirche gefragt wurde, was ist denn jauchzen? Da hat er gesagt, wenn man sich ganz saumäßig freut. Und wir haben es auch heute von den Kindern, die oft mehr begriffen haben von der Freude und vom Gotteslob. Matthäus 21, Vers 14 bis 17. Matthäus 21, Vers 14 und 17, es geht voran. Die Tempelreinigung, die Austreibung der Händler und Geldwechsler. Und jetzt von Vers 14 ab. Es gingen zu Jesus Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die Jesus tat und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohne Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 8. Und Jesus ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Liebe Gemeinde, es gibt ja schwere Konflikte zwischen den Generationen, Alten und Jungen. Wir könnten da jetzt auch eine Menge erzählen. Mir war das sehr eindrücklich, wie mir einmal ein Vater, der verantwortlich war für einen großen Industriebetrieb, freimütig erzählt hat, woran das manchmal auch liegen kann. Es hat sich schon über Monate, ja fast über Jahre hinweggezogen, dass mit seinem Sohn, der im Betrieb mitarbeitete, die Spannungen immer härter wurden. Der Sohn war missmutig, er ging nicht mehr richtig mit, er sperrte sich und er war kritisch und feindlich und richtig bösartig manchmal eingestellt. Und das ging so weit, dass der Sohn auch den Glauben des Vaters unter sein kritisches Feuer nahm. Und dann erzählt der Vater, es hat sich an einem Abend dann zwischen uns so richtig entladen. Und es war wie im Film. Draußen ging gerade ein schweres Gewitter nieder. Da zuckten die Blitze und man hörte den Donner. Und da hat, so erzählt der Vater, mein Sohn sich von seiner Seele geredet, was ihn bedrückte und belastete. Und dann schrie er den Vater an und sagte, nie mache ich dir's recht. Ich arbeite bis tief in die Nacht hinein, aber du hast nie ein Lob für mich. Nie hast du Anerkennung für mich. Und der Vater erzählt, was vielleicht wenig Eltern so begreifen. In diesem Augenblick habe ich gemerkt, dass der Recht hat. Ich habe ja über all die Monate hinweg in einer großen Angst alles in meinen Händen halten wollen. Ich habe gedacht, nur so wie du es machst, ist es richtig. Ich konnte das andere nicht anerkennen. Und ich habe damals gelernt, dass ich aus der Hand geben muss. Und bei uns ist das Wunder geschehen, sagt der Vater, dass wir noch einmal unser Verhältnis ganz neu bauen konnten. Und ich habe einen Freund gefunden in meinem Sohn, indem ich ihn ehrte und ihn lobte. Ach, wissen Sie, da geht's doch jetzt nicht um ein paar Schmalzworte und um eine Lobhudelei, um irgendein großes Wort. Sondern es geht darum, ob ich dem anderen den Raum zugestehen kann, dem, der ihm gebührt. Und das kommt ja oft in der Bibel vor mit der Ehre. Dass einer dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkomme. Das ist ein Wort, das in unserer Zeit noch Geltung hat. Und das soll ja am meisten auch in unserer Gemeinde so sein, dass wir uns um die kümmern, um die sich sonst niemand kümmert, dass wir ein Auge haben auf die, an denen sonst jeder vorübergeht. Einer kommt mit dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Aber das ist so schwer. Ist bei Ihnen das auch so empfindsam mit Ihrer eigenen Ehre? Dass man nichts hergeben will, weil man selber ja so wenig hat. Weil man selber darunter leidet und klagen kann, wie wenig die anderen uns Ehre geben. Oder wenn Sie an das Wort denken, Ehre, Vater und Mutter, das Wort, das auch im 20. Jahrhundert bleibende Gültigkeit hat. Nicht bloß ertrage die Eltern, sondern ehre sie. Dann ist das so schwer, weil da in unserer Welt ein Machtkampf stattfindet. Und jeder seinen Raum verteidigt. Aber ich will heute nicht von unserer Ehre reden, sondern ich will zuerst davon reden, dass wir Gott die Ehre rauben. Von der Gott geraubten Ehre. Die Geschichte heute, die führt uns mitten hinein auf den Tempelplatz. Und da sind solche Jugendlichen, Jungscharbuben und Mädchen, die da oben rumspringen und die da plötzlich anfangen, ihr Hosianna, dem Sohne Davids, zu singen und zu schreien. Wahrscheinlich waren es heisere Stimmen und es klang nicht sehr harmonisch. Was ist da eigentlich Besonderes dran? Es ist bei den biblischen Erzählungen immer so, dass man erst auch durch den Widerspruch merkt, was eigentlich los ist. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, was war da nur in die Gefahren? Ach, Sie wissen doch, wie das mit dem Kindergeschrei ist. Es kann einem ja schon manchmal auf die Nerven gehen. Aber wenn Sie mittags Nickerchen machen wollen und dann hört das gar nicht mehr auf. Aber warum ging es denn denen auf die Nerven? Es ist ja interessant, dass in unserer Welt auch in den Tempeln Gottes das Lob Gottes nur so zaghaft und zögernd erklingt. Und dass da gleich welche aufstehen und sagen, was soll denn die ewige Singerei? Jetzt hört mal auf. Es gibt Wichtigeres zu tun. Und dann setzten sie sich wieder hinter ihre Bücher und dann zogen sie ihre Stirn in Falten und dann grübelten sie und diskutierten und wälzten ihre großen, schweren theologischen Probleme. Ist das wirklich so, dass das mit dem Lob Gottes eine seltene Sache ist? Jetzt müssen Sie selber wissen, wie das bei Ihnen aussieht mit dem Lob Gottes. Ist bei Ihnen heute Morgen schon das Lob Gottes gesungen worden? Vielleicht wohnen Sie im hellhörigen Mietshaus, dann ist es am Sonntagmorgen kritisch. Nicht jeder hat ein Pfarrhaus zur Verfügung, wo er Hausrecht hat. Und das Lob Gottes, erklingt das bei Ihnen in Ihren Büroräumen, da wo Sie arbeiten, in Ihrer Küche, wo Sie stehen, wo sie tagtäglich leben, erklingt das Lob Gottes so laut und hell, dass es die Menschen hören und sich daran freuen. Hat das Gott überhaupt nötig, dass wir das singen? Wenn wir vorhin diese beiden Choräle gesungen haben, ist das wirklich so, dass sich Gott daran freut, an unserem so zurückhaltenden, vorsichtigen Lied, dass wir das singen? Es ist so, dass jetzt die Heerscharen im Himmel den vollendeten Lobgesang Gott singen. Und wie muss es da wohl klingen? Und das ist mir wichtig, dass wir einstimmen in diesen ewigen Lobgesang. Aber auch jetzt heißt, alle Lande sind seiner Ehre voll. Die ganze Natur singt das Lied der Ehre Gottes und preist den Schöpfer. Wir haben vielleicht kein Auge mehr dafür in unserer Zeit, dass wir das gar nicht mehr empfinden, wenn wir heute hinausgehen in die Schönheit der Welt. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, heißt in einem anderen Psalm. Die einzige Stelle, wo das Lob Gottes verstummt, ist tatsächlich da, wo Menschen leben. Und wo Menschen leben, da kann es Wochen und Jahre geben und kein Lob Gottes kommt über unsere Lippen. Und jetzt denken Sie nicht an andere Menschen, denken Sie jetzt einmal an sich und prüfen Sie sich kritisch, wie das ist mit dem Loben. Wir können klagen, wir können anderen stundenlang immer wieder die alte Geschichte von dem schweren Leid und dem Schmerz erzählen, der uns getroffen hat. Und das Lob Gottes kommt nicht mehr über unsere Lippen, obwohl wir doch gerade das Lied singen könnten, aus dem Leid heraus und aus der Not, die wir durchlitten und erlebt haben. Wenn wir jetzt in Israel waren, hat es uns doch immer wieder erschüttert, wenn man in Jerusalem sieht, wie viel kirchliche, christliche Konfessionen dort ihre Anbetungsstätten gebaut haben.
Aber dass an all den Anbetungsstätten so viel von menschlichen Kirchenorganisationen gesprochen wird, es wäre so schön, wir würden gar nicht mehr unsere Namen sagen. Ich habe nichts dagegen, dass die Christen sich in vielen Konfessionen treffen. Das ist mal so in unserer Welt, dass wir das nur so fassen können aus unseren Erfahrungen heraus. Aber dass wir alle das, was wir laut werden lassen, nur das Lob Gottes ertönen lassen. Und dass es von allen zusammenklingt in einem vielstimmigen, großen Loblied zur Ehre Gottes. Und dann braucht man gar nicht mehr von uns und unseren Einrichtungen reden, nur noch von ihm und dem, was wir mit ihm erlebt haben. Es ist doch der eine Herr, der uns erhält. Und ich möchte Sie noch auf ein paar Geschichten in der Bibel, im Alten Testament hinweisen, wie das war mit der fehlenden Ehre Gottes. Pfarrerskinder haben schwer, Pfarrersöhne. Der Eli, der Priester an der Stiftshütte, hatte zwei Söhne, die nachgewachsen waren ins Amt. Und dann hat Gott diesem Eli vorgehalten, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Es gibt sogar den umgekehrten Fall, dass Eltern ihre Kinder vergöttern und ihnen nicht wehren, da wo sie sündigen. Und dann muss Gott über diesen Eli und seine Familie das Gericht bringen. Sie kommen elend um. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und dann sagt Gott, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Und wer mich verachtet, den will ich auch verachten. Das ist ganz merkwürdig. Das ist gar nicht uneigennützig, ihr Lob Gottes, dass sie singen. Je mehr sie Gott loben und ehren, umso mehr lobt sie Gott und macht sie groß. Und sie kommen gar nicht zu Ehre, indem sie um eitle Ehre streiten und zanken, indem sie sich mit Menschen abgeben und rechten, um ihre Anerkennung und ihren Ruf reparieren. Ehren sie Gott und dann kann Gott ihren Ruf auch bei den Menschen wieder in Ordnung bringen. Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Und da steht die Geschichte von dem ersten König Israels, von Saul in der Bibel, der ein demütiger Mann war, der Gott von Herzen diente, und dann hat doch bald die Macht ihn irgendwo innerlich korrumpiert. Das ist so gefährlich, dass man versucht werden kann bis ins Innerste. Und als er dann schuldig wurde bei Gott, dann hat Samuel gesagt, Gott kann dich nicht mehr brauchen. Er hat gesagt, ja, ist alles recht, aber ehre mich vor dem Volk. Lass das die Leute nicht merken, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ehre mich vor dem Volk. Das war ihm wichtig. Wie er vor den Leuten erscheint. Und immer wenn ich in die Geschichte komme, denke ich, das wollen wir hier alle miteinander in einer großen Offenheit sagen. Wir sehen täglich und stündlich die Gnade Jesu brauchen. Weil die Sünde aus unserem Leben schreit, das Unrecht der Ungehorsam. Und wir können vor Gott nur bestehen durch das große Wunder, dass er sich unser erbarmt. Ach Saul, warum hast du es nicht offen vor den Leuten gesagt und das Loblied des Erbarmens Gottes gesungen? Ihm stand doch auch die Gnade offen und die Vergebung. Also es war mein erster Punkt von der gottgeraubten Ehre. Die Alten haben es nicht gesungen, nur die Kinder auf dem Tempelplatz. Jetzt bin ich beim zweiten Punkt. Ausgerechnet Halbwüchsige erkennen das. Wie alt diese Kinder waren, das weiß ich nicht, aber ich lasse da immer meine Fantasie ein wenig spielen. Ein paar ärgere ich damit, die sagen, stimmt nicht ganz, es waren doch wirklich Babys im Kinderwagen. Ich glaube, das waren so 8- und 10-Jährige. Die sehe ich jetzt in Augen von mir, bei mir kicken da immer ein paar. In der Ecke, da drüben, Wächter, Stitzenburgstraße. Und da sind so junge Leute, die haben ihr Idol in 1. FC Bayern München und Rummenigge. Das verstehen sie, der schießt Tore und der kann laufen, an dem kommt keiner vorbei. Und da haben die so einen realistischen Blick und die erkennen das. Und diese Halbwüchsigen da oben, diese Jungscharbuben, kräftig und fröhlich, die standen auf dem Tempelplatz und haben miterlebt, was Jesus tat. Da kamen die Lahmen und die Blinden. Die anderen, die waren das vielleicht schon gewöhnt und hatten den Blick verdrängt. Und diese Kinder, die ja Jesus immer den Erwachsenen vorgezogen hat und die Jesus schon wegen ihrer Jugend glücklich gepriesen hat, nicht weil sie fehlerlos sind, sondern weil sie ehrlicher sind. Und diese Kinder, die rufen so begeistert, Hosianna, dem Sohne Davids, als sie erleben, wie Jesus diese Kranken gesund macht, wie der blinde Mann plötzlich sehen kann, Jesus bringt in das Leid der Welt Freude. Und das können wir von den Kindern einfach lernen, dass sie viel mehr mit Jesus erleben, viel mehr von Jesus erwarten. Also wir hatten schön in Israel, jetzt auf unserer Reise, aber beneidet habe ich sie doch, dass sie am letzten Sonntag das miterleben durften, als die Kinder der Kinderkirche hier waren. Es ist ja der Höhepunkt des Jahres bald, wenn die da vorne kommen, diese große Schar. Mich das immer wieder beeindruckt, wie diese Kinder von Herzen Jesus lieb haben und uns ein Vorbild sind mit all dem, was sie beten und glauben. Bei Kindern ist das gar kein großes Problem. Kennen Sie Kinder? Die geben ihnen freimütig dann zu, wo sie Fehler gemacht haben. Dann kommen sie mit den Tränen in den Augen, es ist mir leid. Schön wäre es, wenn es bei uns auch so wäre, dass wir die Vergebung Jesu so empfangen wie die Kinder. Und wenn sie sich dann wieder hindrücken an den Rockschoß der Mutter und wie die Freude wieder da ist, wenn die Mutter wieder da ist, wenn die Kinder hinfallen, dann brüllen sie einfach und wissen, die Hilfe kommt gleich. Das ist bei denen ganz einfach. Und darum kommt auch das Loben so von innen heraus, so echt und so überzeugend. Ja, aber was war jetzt mit denen, die da kritisiert haben? Das waren ja bibelfeste Männer. Nun kann einer sagen, also man sieht, die Bibelfesten, das sind die Bösen. Nicht? Die sind gegen das Gotteslob. Aber das wäre ja Quatsch. Denn ohne Bibel können wir nicht glauben. Ohne das Wort Gottes gibt's nichts, wie wir zu Jesus kommen können. Sondern wir können nur umgekehrt sagen, es ist interessant, dass auch ein Bibelglaube uns noch nicht zum Lob Gottes führt. Und man kann die Bibel kennen und dennoch am wichtigsten vorübergehen. Und das ist uns zur Warnung geschrieben. Und dann hat Jesus diesen gescheiten, grundgescheiten Leuten gesagt, die Kinder haben euch viel voraus, Unmündige sind sie. Und da liegt tatsächlich am Ende des 20. Jahrhunderts das Entscheidende. Wir legen so großen Wert darauf, mündig zu sein. Der moderne Mensch, der alles kann, der sich emanzipiert und von jeder Vormundschaft frei macht. Und da wollen wir als Christen sagen, wir können ohne Jesus nichts. Wie die Kinder. Heute nicht und morgen nicht. Wir können uns nicht freuen am Sonnenschein. Wir können nicht schlafen ohne ihn. Wir können nicht aufwachen ohne ihn, wir können nicht arbeiten ohne ihn, wir können Ruhestand nicht leben ohne ihn, wir können nicht zur Operation gehen ohne ihn, wir können nicht an den Gräbern stehen ohne ihn, wir können nicht sterben ohne ihn, wie die Kinder. Wir wollen uns an den Rockschoß Jesu hinhängen. Und darum hat Jesus die Unmündigen selig gepriesen. Es ist so schwer, wenn man daran denkt, welche vollendeten Tempelchöre damals wohl gesungen haben. Muss unheimlich schön geklungen haben. Und Jesus hält das Gebrüll der Meute, der Halbwüchsigen, oder wenn Sie wollen, das Babygeschrei der Kinder im Kinderwagen, das hält Jesus für toller und für ein größeres Gotteslob. Und es könnte sein, dass unsere Oratorien in den Kirchen verhallen und das Ohr Gottes nicht erreichen. Mit den Hochprofikünstlern. Und dann kommt das Lob Gottes wieder aus den Teestuben und aus den Schülerzellen. Und da sitzt da einer abends auf seiner Bude und klampft da ein bisschen und singt aus seinem Jesu-Name-Buch seine Lieder Gott zur Ehre von Herzen, weil er die Rettung empfunden hat. Und weil er es erlebt hat im Leben seines Freundes, wie Jesus frei macht von Hoffnungslosigkeit und Schuld. Und wenn man dann was sagen darf über diese bibelfesten Männer, dann könnte das heute sein über uns Theologen, wo man studiert und Bücher liest und am Ende kommt kein Gotteslob heraus und die Kirchen werden leerer. Und das Ärgernis der Gemeinde steht da und Menschen werden verunsichert. Das ist doch der Prüfstein, ob Menschen darüber anfangen, Jesus zu preisen und ihn zu loben und ihm zu danken über all dem, was sie erlebt haben mit ihm. Noch ein letztes Wort über unseren Dienst. Ja, das ist unser Dienst. Gott loben, das ist unser Amt. Warum sollen wir denn singen? Was kommt denn da Produktives heraus? Wir sind heute solche Leute von der Nützlichkeit und der Effektivität her geprägt. Was bringt das denn schon? Wenn ich Geld spende, weiß ich, was man dafür machen kann. Wenn ich meine Arbeitskraft gebe, das kann ich berechnen. Aber was kommt aus dem Gotteslob eigentlich heraus? Das Größte, dass in dieser gottlosen Welt Menschen etwas von der Größe Gottes erfahren, von der Herrlichkeit Jesu. Ich finde das so schön, wenn wir in den Krankenzimmern auch singen. Schön, wenn Sie in den Häusern singen, auch mit Ihrer brüchigen Stimme. Wenn Sie beim Autofahren singen. Wenn Sie es Gott zur Ehre tun. Wir wollen dazu sagen, dass es das Halleluja-Gebrüllelei nicht ist. Denn Jesus kann das auch angreifen, dass das nur mit den Lippen geschieht. Und wenn man das noch so begeistert und laut tut, aber das Herz ist ferne von mir. Nein, da, wo das aus dem Herzen kommt, aus der großen Dankbarkeit, da wird das Lob Gottes gesungen, wo Herz und Mund miteinander einstimmen in das, was sie erfahren haben. Und dann tun sie doch das auch, wo sie wortlos sonst davor sitzen, in den Krankenstuben, bei den Schwermütigen, wenn die Depressionen so groß sind. Und da gibt's ja so viele Lieder, nicht nur die Loblieder, sind eigentlich alles Loblieder. Auch die in schwerer Not gedichtet wurden. Und welche Lieder sind eigentlich in unserem Gesangbuch nicht in großem Leid gedichtet? Der Philipp Friedrich Hiller, der den schönen Vers gedichtet hat, so wein ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben. Noch im Weinen lobe ich ihn. Und dann wollen wir das weitertragen. Es ist heute üblich geworden, dass man in den Gräbern nicht mehr singt. Aber es war Schönes, wenn man bei Christengräbern wieder singt. Wenn laut die Osterlieder singen, die Lieder der Hoffnung, die Ewigkeitslieder der Freude, dass wir durchsehen durch die Trauer und durch die Vergänglichkeit dieser Welt. Dr. Heiko Grimmer erzählt, wie sie mit Studenten am Bett eines schwerkranken jungen Mannes standen und Gott baten, er möge doch das Wunder wirken. Und diesem so schrecklich kranken jungen Mann Heilung geben. Und am Ende betete der junge Mann dann nur, Herr, du weißt, wie ich leben will. Aber ich habe nur eine Bitte, dass mein ganzes Leben dir zum Lobe diene, lebend oder sterbend. Amen. Nun singen wir vom Lied, oh, dass ich 1000 Zungen hätte, 238, die Verse 4a, b und c. Das sind die Verse, die nur im württembergischen Gesangbuch kommen und nicht in dem gesamtdeutschen Teil. Deshalb haben die Nummerierung. 238, 4a, b und c.
Thank you.
beten. Unser Herr Jesus Christus, da schämen wir uns, weil wir das so schlecht können. Mit dem Loben auch da, gerade wo du uns durch die Tiefen hindurchführst. Und doch haben wir deine Hand alle da erfahren. Du warst uns nahe und hast uns umgeben von allen Seiten. Wir wollen dich auch jetzt bitten für alle die, die noch mittendrin stehen, in den schweren Prüfungen ihres Glaubens und Lebens. Sei ihnen besonders nahe und lass sie erfahren, wie das wahr ist und wie auch durch die Loblieder der früheren Generationen sie getröstet werden in den schweren Lebensführungen. Wir möchten jetzt auch für die bitten, die über die Kassetten in den Krankenbetten teilnehmen, dass du zu ihnen redest und ihnen das groß machst, nicht nur die leibliche Genesung, die du wunderbar schenken kannst, sondern dass wir geborgen sind in dir in Zeit und Ewigkeit. Herr, mach uns dies zur wichtigsten Sache, dass wir unser Leben mit dir bereinigen, dass wir eine klare Entscheidung für dich treffen und dir von Herzen nachfolgen. Und dann wollen wir dir danken, danken für alle deine Güte, dass dein Wort wahr und gewiss ist und dass du es uns gegeben hast und dass du es vor unseren Augen her erfüllst und bestätigst, auch in unseren Tagen. Wir wollen dich auch bitten für unsere Welt, in der wir leben, für unsere Stadt, wo so viele Menschen dich nicht kennen und schier zusammenbrechen unter der Sinnlosigkeit ihres Lebens und unter der Leere, die sie so deutlich empfinden. Gib doch uns das Geschick und das Vermögen, dass wir ihnen so von dir sagen, dass sie zum Glauben an dich kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und singen wir noch den Vers, ach nimm das arme Lob auf Erden, 238, den letzten Vers. Nächsten Sonntag Konfirmation, Gottesdienst um 9.30 Uhr. Wir freuen uns auf dieses Fest mit unseren Konfirmanden. Ich habe so eine Angewohnheit, dass ich niemand ausladen kann, weil ich das für nicht schön finde, wenn man am Gottesdienst jemand auslädt. Aber wir haben 24 Konfirmanden und ich möchte Ihnen an dem Sonntag auch Mut machen, den Gottesdienst um 10:45 zu benutzen. Wir haben extra den anderen Gottesdienst, damit die Konfirmandenfamilien hier auch Platz finden. Also ist niemand ausgeladen, aber wer es ermöglichen kann, tut uns einen Dienst. Wer zum zweiten Gottesdienst kommt, 10:45. Oder wenn Sie dann Rücksicht nehmen und sagen, dann kann ich ja zur Übertragung, dass die Angehörigen hier Platz finden. Vielen Dank, wenn das so ein wenig geht, ohne dass man irgendwie jemand krampfhaft deswegen ausladen muss. Die Kinderkirche ist deshalb am nächsten Sonntag ausnahmsweise nur 10:45. Weil ich denke, die Familien drehen das mal um und machen statt Frühstück ein Spätstück oder irgendwie, dann wird das ganz interessant. Ich habe nochmal die Freizeitprospekte der Jugend hinten aufgelegt, auf diesem Fenstersimsen da hinten, den Gang durch. Jungens in Korsika, Mädchen in England und junge Erwachsene irgendwo in Südtirol. Die liegen da hinten, dass die entsprechend Interessierten sich bedienen, auch wenn sie Verwandte haben, dürfen sie gerne dazu einladen. Wir hatten vor einigen Wochen ein kleines Problem bei den Kassetten. Ich wollte das einmal sagen, dass manche sagen, was ist denn da los? Also eure Musik ist ja manchmal so grausam. Also wir singen ja in Wirklichkeit schöner, als ich es auf den Kassetten anhört. Das liegt an diesen Kopierern. Wir haben wieder eine neue Anlage für fast 20.000 Mark gekauft. Aber diese Schnellkopierer haben bei der Musik diese kleine Tücke. Und da war noch eine besondere Schwierigkeit passiert, dass unsere Aufnahmekassette durch einen technischen Produktionsfehler, ich sage ja keinen Firmennamen, nicht lief, blieb mittendrin stecken. Und dann hat unser Waldemar Ludwig in einer Superleistung in kürzester Zeit aus der Videokassette den Ton runtergenommen. Da war dann manches nicht so ideal oder war das die kaputte, hängen gebliebene Kassette. Dass Sie wissen, es liegt einfach an der technischen Unvollkommenheit. Wir wollen ja das Ihnen nur so bieten, soweit es geht. Wir hören die Kassetten teilweise an. Es war dann einmal ein technischer Fehler am Gerät, dass die Rückseite nicht bespielt war. Es gibt einfach solche technischen Pannen und bis wir das gemerkt haben, waren einige schon ausgegeben, bringen Sie die Kassetten zurück. Wir tauschen alles um in einwandfreie Sachen, soweit das geht. Ich darf auch noch mal daran erinnern, dass wir kostenlos die blauen Kassetten hinten verleihen. Darf man kostenlos mitnehmen, nur ist das immer erst 8 Tage später. Und die soll man in den ersten 3 Monaten nur 8 Tage behalten, die Älteren dürfen sie auch mal länger ausleihen, wenn Sie in Urlaub fahren oder so. Die kriegen Sie kostenlos mit auf Treu und Glauben. Dankeschön. Die Mappen des Gemeindedienstes liegen drüben. Wir wollen diesen neuen Notizenzettel, der auf Ihren Plätzen liegt, den wollen wir ja in die Häuser tragen. Wir haben noch ein missionarisches Blatt, wo wir auch die Leute in diesem Bezirk wieder einladen wollen in unsere Gemeinde. Ich bin dankbar, wenn die Gemeindediensthelfer die Mappen mitnehmen und dann in den kommenden Tagen in unseren Häusern hier einladen. Wir stehen ja hier in einem Missionsfeld, mitten in der Stadt und sind dankbar für jeden, der uns dabei helfen kann. Dann ist noch zum Opfer was zu sagen. Da ist dieser letzte Rundbrief von unserem Willi Ehret, der aus Ditzingen stammt, in unserer Gemeinde war, als Student in Hohenheim. Und er hat berichtet aus seiner Arbeit in Nigeria, einer Landwirtschaftsarbeit. Das sind diese gelblichen Zettel, die hinten liegen. Sie wurden auch vorhin schon ausgehandelt, nehmen Sie die mit. Dafür ist heute das Opfer. Sehr eindrücklich, wie die Arbeit jetzt in die einheimischen Hände übergeben wird. Willi Ehret soll zurückkehren oder wird in diesen Tagen zurückkehren. Ein Afrikaner der Evangelischen Allianz Afrikas, der Leiter Dr. Tokunbe Adeyemo, hat mir neulich gesagt, das ist eigentlich eine komische Sache bei euch Europäern. Ihr unterstützt Missionare, solange ihr sie aussendet. Aber von dem Tag an, wo Einheimische in ihre Stelle kommen, zahlt ihr keinen Pfennig mehr. Und dann wundert ihr euch, wenn nachher alles zusammenbricht. Und deshalb ist wichtig, dass wir heute nochmal ein Opfer geben für die Übergabe dieser Arbeit, die dort unten ja weitergehen soll, diese Arbeit in Nordnigeria, an die wir schon oft gedacht haben. Und nehmen Sie auch die Berichte mit, wenn Sie daran interessiert sind. Getraut werden am kommenden Samstag um 14 Uhr in der Hospitalkirche Hans Kriechbaum, CVJM, Jugendsekretär, Hofeldstraße 45 in Stuttgart 70 und Christine Brenner, Mitarbeiterin bei Hilfe für Brüder, wohnhaft in der Alexanderstraße 146, am kommenden Samstag um 14 Uhr in der Hospitalkirche. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.